Das ist Kunst im Ort, der Deep Dive in die Stuttgarter Kunst- und Kulturszene. Ich bin Bianca. Gemeinsam mit euch und den jungen Freunden der Staatsgalerie will ich mehr hören, mehr sehen und mehr erleben. Herzlich willkommen zwischen den Zeilen und hinter den Kulissen.
I came to slay. So heißt die neue Ausstellung der in Stuttgart geborenen Künstlerin Josephine Sanya. Und an dieser Haltung lässt auch unsere heutige Folge keinen Zweifel. Wir sprechen nicht nur über Perspektiven auf Rassismus und Feminismus, sondern auch sehr, sehr persönlich über Mütter in der Kunst, über Heimatgefühl, Verlust und die Hassliebe zu Instagram. Bleibt unbedingt dran, wenn ihr Lust habt auf eine Folge, die nicht Kunst erklärt, sondern vielmehr den Menschen dahinter in den Mittelpunkt stellt. Los geht's!
Herzlich willkommen im Podcast, Josephine Sanya. Schön, dass du da bist.
Hi, ich freue mich auch, da zu sein.
Ich habe mich in deine Kunst total verliebt und zwar auf der Art Karlsruhe. Was siehst du denn, wenn du deine Kunst anschaust? Also was ist es für dich? Wie wirkt es für dich? Wie würdest du deine Kunst beschreiben?
Oh, das ist so gemein. Ich mache es so ungern, aber ich kann es gerne mal probieren. Also ich glaube, das Erste, was auffällt, wenn man meine Bilder anguckt, ist das Format. Also ich male auf relativ großen Leinwänden. Das ist das Erste, was man sieht. Das Zweite ist, was man sieht, dass meine Malereien fast immer recht vielfarbig sind. Also da ist echt viel los. Meine Malerei entsteht mit großen Pinseln und genau, was man dann konkret drauf sieht, abstrahierte Figuration, Porträts, Körper, die teilweise fragmentiert werden, mit dem Hintergrund spielen, in dem Hintergrund verschwinden, sich wieder auflösen. Und ich glaube, so das wär's mal ganz grob.
Das wäre so der erste Eindruck. Klar, man liest dann natürlich auch nach, okay, womit beschäftigt sie sich, worum geht's und stößt dann natürlich schnell auch so auf das Kernthema, dass du dich ja viel beschäftigst mit der Perspektive auch von Women of Color im weiteren Sinne. Was inspiriert dich da? Wie hat sich dieses Thema auch gefunden für dich? Also war das für dich von Anfang an gesetzt? Kam das so aus dir raus oder kam das eher irgendwie, gab es eine konkrete Inspiration?
Beides, ehrlich gesagt. Also als ich wieder angefangen habe zu malen während meines zweiten Studiums, habe ich das in einem Rahmen von einem Grundkurs Malerei gemacht. Und ich hatte zuvor so die Malerei so ein bisschen für mich verloren. Ich habe Kunstabi gemacht und auch während meiner Kindheit und so immer gemalt. Und in meinem Kunstabi tatsächlich auch viele Porträts gemacht und so. Und deswegen war das, was ich in dem Malereikurs, wo es dann relativ frei war, wo man machen konnte, was man wollte, auch wieder angefangen habe, irgendwie so rein intuitiv. Und dann war das aber auch so eine Zeit, ich glaube, ich war da schon 3 Jahre auf Instagram oder so, aber ich habe einfach für mich gemerkt, so, ich verbringe so viel Zeit auf diesem Medium und irgendwie nervt mich das. Ich will das irgendwie umkehren und irgendwas Sinnvolles daraus machen. Und dann habe ich das so ein bisschen reflektiert und geguckt, oh, was gucke ich mir hier eigentlich an? Und dann habe ich gecheckt, okay, ich folge hier super vielen schwarzen Frauen und Frauen, von denen ich finde, dass sie halt in klassischen Medien, sag ich mal, weniger stattfinden. Und das habe ich irgendwie so festgestellt für mich und dachte, wie wäre es eigentlich, wenn ich diese Person einfach malen würde und die raus aus diesem kleinen Medium, was ja irgendwie ich für mich zusammengestellt habe. Damals war das ja noch so, dass man wirklich so einem auch angezeigt wurde, was wem man gefolgt ist. Ich will das hier rausholen und mehreren Leuten zugänglich machen und irgendwie transformieren und auf große, weniger vergängliche Leinwände bringen. Und so ging das los, dass ich dann angefangen habe, diese Frauen, die ich da eben gesehen habe, zu malen. Und damit habe ich irgendwie nie mehr aufgehört, weil ja da für mich auch persönlich nochmal ein Prozess in Gang gekommen ist. Ich habe mich dadurch noch mehr mit meinem eigenen Schwarzsein auseinandergesetzt. Das war ja irgendwie so ein Wendepunkt in meinem Leben, wo ich gecheckt habe, so, vieles läuft da irgendwie nicht richtig, vieles habe ich mein Leben lang geschluckt und einfach so auf sich beruhen lassen und das will ich nicht mehr. Und das war irgendwie so die Main-Inspiration. Ich wollte dann anfangen, ich habe dann irgendwie auch so ein bisschen angefangen, damit aufzuklären. Ich wollte zeigen, okay, das ist struktureller Rassismus, das sind Sachen, die schwarze Frauen oder Frauen im Allgemeinen in unserer Gesellschaft immer wieder hören. Guckt mal her, das passiert uns wirklich. Und gleichzeitig aber auch unsere Facetten zeigen, weil ja klar, diese Vielschichtigkeit, die haben wir alle, die trägt die ganze Menschheit irgendwie in sich. Und trotzdem werden schwarzen Frauen im Besonderen diese Vielschichtigkeit abgesprochen. Die werden als Gruppe gesehen und schwarze Frauen sind so und das sind die Stereotypen und das sind die Vorurteile und da wird eben nicht gesehen, dass wir auch facettenreich sind oder naja, wird nicht, also weniger gesehen auf jeden Fall. Und ja, auch wenn man sich Popkulturfilme und sowas anguckt, spielen schwarze Frauen oft eben einen bestimmten Typen. Und damit wollte ich aufräumen und sagen, ey, wir sind nicht nur witzig, wild, laut, bla, also wild in ganz dicken Anführungsstrichen, sondern können auch soft sein. Wir haben auch eine verletzliche Seite. Ja, ich will uns einfach feiern und zeigen, dass da noch viel mehr ist.
Wir haben ja alles so eine Hassliebe irgendwie mit Instagram. Als ich auf deinem Profil unterwegs war, habe ich mir gedacht, so das ist das, was eigentlich auch gut und richtig ist daran, dass halt einfach wirklich Menschen da so was Persönliches von sich zeigen, dass einfach sehr persönliche Themen irgendwie auch ein Gesicht kriegen für alle. Und für Künstler Instagram zu machen, ist total schwierig. Geht's immer so drum, zeige ich jetzt nur meine Bilder und dass alles cool aussieht oder zeige ich mich oder will ich vielleicht auch Themen setzen? Und ich finde, das machst du wirklich total genial und total authentisch. Und ein Stück weit bist du dazu ja auch selber vielleicht zu einer der Frauen geworden, die dich ursprünglich inspiriert haben, was ich total schön finde. Und ich mag auch voll, wie du zum Beispiel auch so manchmal diesen Blick von außen so aufgreifst. Also zum Beispiel hast du einen Reel gemacht, wo es darum ging, sozusagen wäre ich hier auch, wenn ich nicht diese spezifische Gruppe jetzt vertreten würde. Mhm. Und das fand ich total cool, dass du so diesen Blick von außen aufgenommen hast und gleichzeitig in den Raum gestellt hast, eigentlich total ärgerlich, dass ich mir diese Frage stellen muss und andere nicht. Was sind deine Erfahrungen damit, nachdem du jetzt auch rausgegangen bist? Also du bist ja super erfolgreich, wenn du jetzt irgendwo unterwegs bist auf einer Art Karlsruhe oder wenn du eine Solo-Ausstellung hast, kommen die Leute dann wirklich immer und wollen mit dir über dieses Thema sprechen? Oder wie erlebst du so dieses Spannungsfeld?
Also erstmal danke, das tat gerade richtig gut, dass du doch gesagt hast, dir mein Instagram irgendwie taugt und dass das irgendwie Mehrwert für dich hat, weil oh, es ist wirklich, wie du sagst, es ist voll die Hassliebe. Ich stecke da so viel Arbeit rein irgendwie und frage mich dann auch immer wieder, macht das überhaupt Sinn? Brauche ich das als Künstlerin? Werde ich denn, hilft es mir als Künstlerin überhaupt? Weil ich will eigentlich Künstlerin sein und nicht jetzt irgendwie Influencerin oder so. Insofern tut es voll gut, dass du sagst, das macht irgendwas mit dir im positiven Sinne. Ich finde, der Kunstmarkt, dieses ganze Universum ist so elitär an vielen Stellen und man fragt sich, und das frage ich mich natürlich auch, weil ich eine schwarze Frau bin, oder mehr noch, ist es in Ordnung, was ich mache? Werde ich dann überhaupt noch ernst genommen oder ist es irgendwie total lächerlich, dass ich mich auch so zeige? Müsste ich nicht eigentlich einfach viel mehr noch, keine Ahnung, mich ernsthafter positionieren und so, oder, ne? Und deswegen, ja, es ist halt voll der Struggle, aber ich habe für mich entschieden, ich mache das einfach, weil es mir, also es macht so viel Arbeit, aber es macht auch Spaß. Ich liebe es, dass ich dadurch mit Menschen in Austausch komme und ich habe für mich einfach festgestellt, so, das ist eigentlich das Wichtigste. Natürlich will ich auch in Galerien und Museen und so weiter gezeigt werden, und habe Angst, dass das dann vielleicht weniger passiert. Aber so meine Lebensrealität zeigt ja, dass es irgendwie nicht so ist, dass es trotzdem noch Galerien und Museen gibt, die meine Arbeiten zeigen. Und gleichzeitig komme ich mit Menschen in Berührung, die vielleicht gar nicht so viel mit Kunst am Hut haben und so. Ja, und ich versuche das einfach auszublenden und einfach zu machen, was mir Spaß macht und dann trotzdem zu hoffen, dass sich auch am Kunstmarkt und so Dinge ändern und vielleicht weniger elitär wird und trotzdem den Zugang bekomme. So, okay, und dann werde ich eingeladen zu Ausstellungen, wie jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt gerade wieder ein großes anstehendes Ding und da freue ich mich voll drüber und da stelle ich mir die Frage ehrlich gesagt auch weniger, weil ich die Kuratorin mittlerweile ganz gut kenne und so. Aber ja, wenn ich irgendwo eingeladen werde und dann merke ich so im Verlauf, im Austausch mit dem Galeristen, Kurator, was auch immer, das ist eigentlich, dass die Person sich gar nicht mit den Inhalten meiner Arbeit so wirklich auseinandergesetzt hat und droppt trotzdem die ganze Zeit irgendwelche super problematischen Sachen und hat auch sonst im Programm jetzt irgendwie niemanden, der divers ist, in Anführungsstrichen. Dann stelle ich mir die Frage schon so, wow, bin ich jetzt hier einfach nur ein Token? Bin ich einfach ein Aushängeschild? Die nicht einfach nur dem Typen irgendwie so ein
einen weniger konservativen Anstrich zu geben? Das ist natürlich eine Frage, die ich mir stelle, weil ich eben nicht ein weißer alter Cis-Mann bin, sondern weil ich eher eine schwarze Frau bin, die entsprechende Erfahrungen in ihrem Leben schon gemacht hat. Und das ist, ja, das ist einfach ein strukturelles Problem. Das ist einfach, ja, an der Stelle bin ich einfach in unserer Gesellschaft benachteiligt. Und das ist etwas, was ich spüre und das, was mich auch, ja, natürlich teilweise beschränkt in meinem Denken. Ich halte mich an solchen Gedanken auf. Darüber aber zu sprechen und darauf aufmerksam zu machen auf dem Instagram-Kanal ist halt auch so eine Art Therapie, so eine Art, nicht in sich reinzufressen, sondern da einfach drüber zu sprechen. Und dann kommen Leute auf mich zu und sagen, ja, Mann, genau so geht's mir auch. Diese und jene Lösung habe ich da für mich gefunden und so. Und insofern habe ich damit eigentlich bisher eine gute Erfahrung gemacht, damit rauszugehen und zu sagen, so sieht's aus.
Ja, aber es ist ja auch immer so eine Frage dann, wenn sich so eine Chance ergibt, nutzt man diese Sichtbarkeit, auch wenn zum Beispiel Person X das vielleicht aus den falschen Gründen ermöglicht sozusagen, oder sagt man halt, ich guck mir die Leute an und schaue, dass das Menschen sind, die wirklich sich mit meinem Ansatz, mit meiner Idee identifizieren. Und klar, ich meine, das ist wahrscheinlich auch immer so eine Gratwanderung dann in der Kunstszene, weil wie du sagst, es ist super elitär und am Ende ist ja auch für alle Künstler immer so die Frage, wie schaffe ich überhaupt den Sprung in die Öffentlichkeit, wie kriege ich irgendwo einen Fuß in die Tür in etablierten Museen und in einem Rahmen, der auch oft ja konservativ einfach ist in jeglicher Hinsicht.
Ja, es ist echt immer so ein Abwägen, aber mittlerweile habe ich für mich einfach einen Frieden damit gefunden, zu sagen, so, ey, ich werde nicht eingeladen, weil ich schwarz bin, sondern trotzdem.
Mhm.
Und ja, wenn man sich unsere Welt und die Fakten und Zahlen zu Ausstellungen anguckt, dann ist es immer noch so, dass viel zu wenig Frauen und schwarze Frauen erst recht ausgestellt werden. Und ich nehme das dann einfach mit und sage mir, es spricht alles dagegen, dass ich hier bin. Und ich bin's aber dennoch. Und deswegen nehme ich es mit. Also das ist dann schon meistens die Entscheidung.
Du hast ja ein neues Projekt, so viel zum Thema Facettenreichtum, eigentlich eine ganz andere Facette. Du hast jetzt einen Podcast mit einer befreundeten Künstlerin zusammen, da sprecht ihr über Mama sein und Kunst machen.
Ja.
Das finde ich auch total spannend, weil du hast gerade gesagt, Frauen sind immer noch so ein bisschen unterrepräsentiert, einfach wenn man sich die Statistik anschaut. Und ich glaube, da ist auch ganz oft das Mama-Sein vielleicht ein Thema, das so ein bisschen damit zusammenhängt. Familie oder Karriere ist immer noch für viele ein Thema. Und ich glaube, wenn man was Kreatives macht, ist es erst recht ein Thema, weil Kinder natürlich auf der einen Seite auch eine Inspiration sind, auf der anderen Seite auch einfach ja ein Zeitfaktor, ein Energiefaktor. Du musst mal ganz kurz die Hard Facts, wie viele Kinder hast du denn und wie alt sind die? Oder?
Ich habe 3 Kinder. Ich habe allerdings 2 Kinder, die bei uns sind und ein Kind, das kurz nach der Geburt gestorben ist. Deswegen habe ich 2 Jungs, die sind 3 Jungs, die sind 4,5 und 1,5 Jahre und dazwischen eben gab es noch ein Kind, das wäre jetzt 3 Jahre. Und auch das ist ein Thema, über das wir voll wenig sprechen, dass es eben auch Sternenkinder gibt.
Das ist auch wirklich einfach ein Thema, das ja, ich auch aus dem Freundeskreis kenne, wo dann schon diese Frage, wie viele Kinder hast du denn, eine kompliziertere Antwort verlangt, weil man ungern sagen möchte, es sind nur 2, wenn es eigentlich 3 waren.
Aber ich freue mich eigentlich jedes Mal, wenn ich erwähnen kann, dass wir eigentlich einer mehr sind, weil das ist immer wieder so ein kleiner Beweis dafür, dass es ihn gegeben hat, wenn ich ihn erwähne und drüber spreche. Tatsächlich ist es eher so, dass ich mein Gegenüber, das die Frage stellt, nicht in eine komische Position bringen möchte. Oder, ja, irgendwie möchte, dass die Person sich schlecht fühlt, weil sie mir jetzt irgendeine Frage gestellt hat und denkt, für mich ist das jetzt super schlimm, drüber zu sprechen. Ich habe mittlerweile meinen Weg gefunden. Es ist einfach jetzt ein Teil von uns. Ich glaube, ich bin einfach grundsätzlich für mehr Transparenz und für mehr, ey, lasst uns versuchen, über alles zu reden auf einem verdaulichen Weg. Ich glaube, das macht das Leben einfacher.
Zurück zum Podcast. Unser Podcast heißt Mommy Gotta Paint. Wir sprechen nicht über das Malen oder Kreativsein und Muttersein, sondern wir sprechen darüber, Künstlerin zu sein, Kunstkarriere zu haben und dabei Mutter zu sein. Und wir haben damit angefangen, weil, also ich kann mal kurz erzählen, ich habe während meiner ersten Schwangerschaft auch schon Instagram gemacht und da meinen Bauch die ganze Zeit total versteckt und wollte gar nicht öffentlich machen, dass ich überhaupt Mutter werde, weil ich
so echt diesen Glaubenssatz in mir hatte, wenn das irgendjemand sieht, wenn das irgendjemand merkt, dann werde ich überhaupt nicht mehr ausgestellt, dann interessiert sich keiner mehr für mich, dann denken alle irgendwie, ich habe eh keine Zeit, ich bin jetzt Mutter. Und in unserer Gesellschaft ist es ja auch so, dass die Mütter meistens irgendwie damit beschäftigt sind, sich um die Kinder zu kümmern und dann wenig Zeit und Ressourcen noch haben für Weiteres. Und das hat zum Beispiel mir so einen Ausschlag gegeben. Also mittlerweile bin ich da total offen und spreche da auch drüber, dass ich Mutter bin, weil ich denke so, hä? Ich glaube, also die Leute müssen checken, was wir für eine Superpower haben und dass wir trotzdem am Start sind. Und es ist nicht nur die Superpower. Also ich muss auch sagen, ich habe meinen Partner, der ist auch selbstständig. Wir haben die Möglichkeit, uns das so aufzuteilen, dass wir beide trotzdem arbeiten können und so. Wenn die Familienstruktur aber eine andere ist, weil ein Elternteil zum Beispiel einen 9-to-5-Job hat oder noch mehr arbeiten muss, damit das Rad am Laufen gehalten wird und eine Person sie eben zurücknehmen muss, weil sie vielleicht sogar selbstständig ist oder so. Wohlgemerkt, in Deutschland gibt es immer noch keinen echten Mutterschutz für Selbstständige, ne? Das ist nicht die Schuld von den Familien und die sind irgendwie schlecht organisiert, sondern das ist tatsächlich auch wieder ein strukturelles Problem. Und ja, Ju und ich, wir wursteln uns da so durch und wollten auch einfach drüber reden, hören, wie machen das andere. Wir haben viel irgendwie telefoniert, uns darüber unterhalten, ey, wie machst du das und wie kriegst du das hin und wie macht ihr das mit Betreuung und ne. Und wie verdienst du überhaupt noch Geld jetzt abseits vom Bilderverkaufen beispielsweise? Dann geht es irgendwie um Markenkooperationen, die Ju ganz viel macht und so. Und wir haben gedacht, ey, wir telefonieren voll viel darüber und unterhalten uns. Vielleicht wäre es interessant, auch für andere darüber was zu wissen. Und so kam das zustande, dass wir gesagt haben, ey, lass doch einfach zweiwöchentlich über unseren Struggle reden und schauen, was passiert.
Und was würdest du jetzt sagen? Was sind so die Dinge, die dir helfen, das irgendwie alles so in Einklang zu bringen? Also ist ja ganz oft auch einfach eine Frage der Prioritäten. Und ich finde immer, also ich bin selber auch Mama, ich finde immer, das große Problem ist auch immer so ein bisschen, in dem Moment, wo man Prioritäten setzt, hat man immer auch gleichzeitig so ein schlechtes Gewissen. Und das geht zumindest mir oft so, wenn man sagt, hier, also bei mir ist dann eher Mommy's got a ride. Okay, ich priorisiere jetzt so ein Stück weit Karriere, Selbstverwirklichung, manchmal auch einfach Notwendigkeiten, die so ein Job halt mit sich bringt. Und dann hat man so ein schlechtes Gewissen. Kennst du das auch oder ist das was, wo du sagst, da machst du dich frei von?
Ja, nee, ich habe da tatsächlich auch teilweise ein schlechtes Gewissen. Und dann frage ich mich aber auch, ist das fair? Weil ich habe auch das Gefühl, uns wird oft ein schlechtes Gewissen gemacht. Vielmehr als Eltern. Uns wird ein schlechtes Gewissen gemacht, wenn wir stillen. Uns wird ein schlechtes Gewissen gemacht, wenn wir nicht stillen. Uns wird ein schlechtes Gewissen gemacht, wenn das Kind bei uns im Bett schläft. Uns wird ein schlechtes Gewissen gemacht, wenn das Kind nicht bei uns im Bett schläft. Uns wird ein schlechtes Gewissen gemacht, wenn wir das Kind zu lange zu Hause behalten. Es ist aber auch nicht gut, das Kind zu früh in die Kita zu geben. Ich habe diese Gefühle auch und ich habe auch manchmal die Angst, was zu verpassen mit den Kindern oder in der Kunst.
Weil ich dann
groß und das Leben zieht so krass an einem vorbei, erst recht, wenn man auch so eine Erfahrung gemacht hat, wie wir sie gemacht haben. Und auf der anderen Seite hat man ja in diesem Kunstmarkt auch das Gefühl, man muss irgendwie immer on sein, man muss immer am Start sein, man muss sich immer zeigen, man muss eigentlich auf Vernissagen gehen, man muss Instagram machen, damit man, ne, wir leben einfach in der Aufmerksamkeit-Industrie. Es geht darum, gesehen zu werden und man wird, ja, glaube ich, weniger gesehen, wenn man halt zu Hause hockt mit seinen Kindern. Und ja, da geht's auch um Sichtbarkeit, um die Zerrissenheit, das Gefühl zu haben, nicht beides haben zu können. Und ich versuche das aber trotzdem irgendwie in Einklang zu bringen. Und ich habe auch zum Glück die Erfahrung gemacht, dass ich meine Kinder mitgenommen habe. Also ich war schon mit meinem 9-monatigen Sohn auf der Art Karlsruhe und das ging aber auch nur, weil meine Mama dann dabei war. Mhm. Und mein Lebensgefährte sich um den Großen zu Hause gekümmert hat. Und auf die Ausstellung, die ich jetzt gerade vorbereite in Paderborn, da kommt meine Familie auch mit. Aber da haben wir auch irgendwie so einen Weg gefunden, dass da teilweise das halt auch mitgetragen wird vom Museum, dass mein Partner mitkommt. Der hat dann da natürlich auch irgendwie einen kleinen Job und so. Aber also ich persönlich habe die Erfahrung, dass ich da schon unterstützt werde und dass es nicht so, nee, wir bezahlen aber nur für dich und du kannst dann gucken, was du mit deiner Familie machst und wie du das organisierst. Also
Es ist noch nicht perfekt, aber ich habe schon das Gefühl, vielleicht habe ich da auch einfach Glück. Ich glaube grundsätzlich, wenn man das, sich das Gros anguckt, dann ist das noch nicht selbstverständlich, dass es irgendwie geht. Aber wie gesagt, mein Freund hat halt auch nicht reguläre Urlaubszeiten. Er kann sich frei machen, er kann von überall arbeiten. Wir kriegen es irgendwie hin. Und wir leben noch dazu in Frankreich, wo Kinderbetreuung auch echt nochmal anders organisiert ist in Deutschland. Und mit anders meine ich, es ist irgendwie selbstverständlicher, dass man eine Ferienbetreuung hat. Es ist selbstverständlicher, dass Kinder auch länger am Tag in die Kita gehen als in Deutschland.
War das jetzt so der ausschlaggebende Grund, warum du gesagt hast, du magst nicht mehr in Deutschland leben? Oder waren es wahrscheinlich schon auch andere Gründe, dass du gesagt hast, Frankreich gefällt dir besser, oder?
Ja, also nein, das war tatsächlich gar nicht der Grund, warum wir hergekommen sind. Der Grund war mehr so die Surf-Leidenschaft von meinem Freund.
Ja, wo lebt ihr genau? Wo kann man toll surfen, oder?
Im Südwesten, an der Atlantikküste, in Biarritz.
Ah, ja.
Nee, also tatsächlich habe ich auch mit dem System hier meine Schwierigkeiten und ich habe auch schon das Gefühl gehabt, oh, ich will zurück nach Deutschland, weil ja, es ist auch hart hier. Also die Kinder gehen mit 3 Jahren in die Schule und es gibt keinen Kindergarten. Und ja, und die Tage sind lang. Also ab 3 Jahren gehen die halt 8 Stunden in Betreuung. Wir haben zwar den Mittwoch frei und da versuchen wir auch wirklich Familientag zu machen und so. Aber das ist schon auch, manchmal denke ich mir, boah, die sind noch so klein und das ist nicht so freies Spielen, bis man 6 ist und in die Schule kommt bei uns in Deutschland, sondern es ist halt schon teilweise sich hinsetzen und vorgegeben, was gespielt werden muss und so. Und ja, also es ist, ich glaube, es ist nirgends perfekt. Und ja,
wie erlebst du es denn so als Künstlerin? Findest du die Kunstszene in Frankreich unterscheidet sich von der in Deutschland oder generell, würde ich jetzt mal behaupten, man unterstellt jetzt den Franzosen, die sind so ein bisschen freigeistiger vielleicht. Also Deutschland klingt, ist jetzt immer nicht so das Hardcore-Kreativitätsland, würde ich jetzt mal behaupten, rein vom Image her. Erlebst du das in Frankreich so ein bisschen anders oder was hast du so mitgenommen aus Deutschland? Was wolltest du lieber da lassen?
Boah, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Ich, die Künstlerinnen, mit denen ich in Deutschland und in Frankreich zu tun habe, die sind alle so unterschiedlich und machen alle so ihr Ding, dass ich irgendwie gar nicht sagen kann, dass das irgendwie so einen großen Unterschied macht. Ich bin auch ehrlich gesagt auf dem Kunstmarkt in Frankreich super wenig unterwegs, weil ich einfach ja mein Ding irgendwie in Deutschland mache immer noch.
Das heißt aber, du bist noch sehr regelmäßig in Deutschland, also du warst jetzt in Karlsruhe ja wieder erst und jetzt kommt Paderborn. Das heißt, du bist dann schon eigentlich auch immer happy, mal wieder zurück zu sein.
Ja, voll. Ich fühle mich in Deutschland natürlich irgendwie immer noch am allermeisten zu Hause und ich spreche zwar ganz gut Französisch, aber meine Themen dann irgendwie, die ja auch voll viel damit zu tun haben, wie ich so aufgewachsen bin in Deutschland und so, wie dann auf meiner Muttersprache irgendwie doch nochmal ein bisschen besser transportieren. Also nichtsdestotrotz freue ich mich über jede internationale Ausstellung, die ich auch habe und so. Es war einfach die letzten Jahre mit kleinen Kindern und schwanger sein und so, musste es einfach laufen und ich hatte wenig Zeit, irgendwie neue Märkte, sage ich jetzt einfach mal, zu erschließen, sondern ich habe eher so das gemacht, was funktioniert hat. Und ich habe halt irgendwie ein ganz gutes Netzwerk in Deutschland und kommen Menschen auf mich zu und fragen mich, ob ich nicht Lust habe, auszustellen und so. Und das hat einfach auch, ja, das ist auch mit ein Grund, warum ich irgendwie noch ganz viel in Deutschland mache und weniger in Frankreich, weil das hier halt echt nochmal ein Kraftakt, glaube ich, auch wird, sich hier nochmal zu etablieren und so. Ich habe Ausstellung nächstes Jahr in Toulouse, worauf ich mich freue, aber ja, das wird halt, das wird nochmal neu und dann auch nochmal anstrengender.
Ja, cool, aber ja auch wieder eine coole neue Challenge zu sagen, okay, wie wird's hier angenommen? Aber jetzt kommt erstmal Paderborn, vielleicht kannst du da noch so ein bisschen erzählen.
Meine kommende Ausstellung startet am 17. April in der Städtischen Galerie in der Reithalle in Paderborn. Heißt I Came to Slay.
Cool.
Genau. Was vielleicht, ich muss das vielleicht übersetzen. Ich habe gerade gestern noch eine Podcast-Aufnahme gehabt und da hat mir der Host erzählt, dass in der Zeitung in Paderborn das übersetzt wurde mit ich komme, um zu töten. Ja, aber I Came to Slay heißt natürlich
Slay Girl. Ich komme, um euch allen zu zeigen. Ich komme, um euch zu beeindrucken. So.
Und in der Ausstellung zeige ich Malerei. Höchstwahrscheinlich zeige ich auch ein bisschen was von meiner Modekollektion. Und ja, auch da neue Arbeiten, die sich wieder mehr mit dem Körper auseinandersetzen, Porträts. Und zum ersten Mal auch ein paar für mich recht kleine Leinwände. Ich hatte irgendwie Lust, mich mal auf einem kleineren Format auszuprobieren und Porträts auf einem kleinen Format ganz viele nebeneinander zu zeigen. Mhm. Und ja, auch da. Black Girl Magic. Schwarzes Empowerment. Und auch eine Möglichkeit, als Besucherin ein bisschen Haltung zu zeigen. Ha, um jetzt nicht zu viel zu verraten an der Stelle.
Okay, spannend. Spannend auch, dass du das Thema Mode ja dann doch noch ein Stück weit mit dir trägst. Weil das, darauf sind wir jetzt noch gar nicht eingegangen, du hast ja voll den spannenden Werdegang. Also du hast erst Medienwirtschaft studiert, hast dann Modedesign gemacht und bist dann erst zur Malerei gekommen. Wie stellt sich das gerade für dich dar? Also hast du das Thema Mode die ganze Zeit so ein bisschen auch bei dir behalten oder ist es jetzt eher so eine Rückkehr oder wie kommt das? Und was machst du mit Mode jetzt aktuell? Also richtig so tragbare Mode oder ist es Mode als Kunst?
Also das Thema, das begleitet mich schon mein Leben lang, genauso wie die Malerei eigentlich. Ich habe einfach eine Leidenschaft für Kleidung und habe, wie du gerade auch schon gesagt hast, Modedesign studiert. Die Mode ist für mich allerdings ein Ort, wo ich mich weniger natürlich ausdrücken kann als in der Malerei. Ich fühle mich da irgendwie noch so ein bisschen eingegrenzter. Und ich mache da relativ wenig, einfach auch, weil meine Zeit einfach begrenzt ist durch die Kinder zum Beispiel. Ich habe wenig Zeit auszuprobieren und ich habe zum Glück irgendwie immer ein Projekt, das ansteht und da steht die Malerei im Fokus und dann produziere ich eher Malerei, als irgendwie jetzt nochmal darum zu probieren, was die Mode angeht. Das heißt, die Kollektion, die ich zeigen werde, die ist schon ein bisschen älter. Ich habe mich in der Zwischenzeit mit Textil beschäftigt, das ist aber auch schon wieder so 2-3 Jahre her, und habe Teppiche getuftet. Das war mal so ein kleiner Versuch, da wieder ein bisschen mehr reinzukommen. Ich muss aber auch gestehen, ich bin total verwöhnt, was Maschinen angeht. Ich hatte an der Hochschule, an der ich studiert habe, halt so die besten Industrienäher und gute Bügeltische und so. Und da macht es einfach Spaß, Mode zu fertigen. Und in meinem Atelier ist einfach viel zu wenig Platz, um sich da jetzt auch noch eine gute Nähmaschine und irgendwie eine gute Bügelanlage hinzustellen. Und deswegen bin ich immer so ein bisschen so, oh, ich habe keine Lust, mich jetzt da mit meiner Haushaltsnähmaschine unseren Esstisch zu setzen und dann da das Bügelbrett rauszuholen und so. Deswegen mache ich da ein bisschen, bin ich da gerade etwas zurückhaltend. Aber ich denke da fast jeden Tag dran, dass ich eigentlich gerne wieder was mit Mode machen würde. Und im Herbst kommt tatsächlich auch eine kleine Kooperation mit einem Modelabel aus Hamburg, mit einem nachhaltigen Modelabel aus Hamburg, an dem wir gerade arbeiten. Ich weiß noch nicht genau, was passieren wird, was wir da machen, aber es wird wieder ein bisschen Mode geben. Dann nicht so frei und künstlerisch wie die Stücke, die ich zuletzt gefertigt habe, sondern eher was Tragbares auch. Also die Mode, die ich zeigen werde, ist auch tragbar, aber die ist schon sehr unikatig, sage ich mal. Mhm. Und wir entwerfen zusammen ein T-Shirt oder irgendwie eine Art von Jacke, Oberteil, was man dann auch industriell fertigen lassen kann. Also es werden keine Einzelstücke sein. Und dennoch ist es irgendwie eine Art und Weise, sich da kreativ auszuleben und da freue ich mich schon drauf.
Ja, sehr cool. Da bin ich auch gespannt. So in deinem Fall, ja, irgendwie finde ich, greifst du die Kunst und die Person so gut ineinander, weil ich halt finde, du bist wirklich so jemand, wie gesagt, so diese Vielschichtigkeit, die so in den Werken sich zeigt. Das merkt man bei dir halt irgendwie auch voll als Mensch, dass du so viele Dinge einfach mit so einer Leidenschaft irgendwie machst. Genau, deswegen freue ich mich echt total, dass du dir Zeit genommen hast für diesen Podcast und finde das mega cool und ja, freue mich über die Folge.
Oh, ich freue mich auch, ich bin schon sehr gespannt. Vielleicht hängt ja auch bald irgendwas von mir in der Stuttgarter Staatsgalerie.
Bin weiterhin gespannt, was wir noch sehen. Ich werde auf jeden Fall im Herbst die Augen offen halten, was mit dieser Modekollektion passiert. Das finde ich auf jeden Fall auch spannend. Genau.
Ach ja, und im Herbst habe ich tatsächlich auch noch eine Ausstellung in der Bege-Galerie in Ulm. Das ist ja auch nicht so weit weg von Stuttgart.
Ah, ja.
Wenn ihr das nicht verpassen wollt oder euch Paderborn in der Zwischenzeit ein bisschen zu weit ist, dann merkt euch auf jeden Fall schon mal den 18. September bis 17. Oktober vor. Vielleicht sehen wir uns ja in der Bege-Galerie in Ulm.
Das war Kunst im Ohr, der Podcast der jungen Freunde der Staatsgalerie Stuttgart. Die jungen Freunde, das sind interessierte Menschen zwischen 18 und 35, die bei ganz unterschiedlichen Veranstaltungen mehr über Kunst erfahren wollen. Wenn das nach euch klingt, schaut vorbei auf www.jungefreundestaatsgalerie.de oder bei Instagram. Unterstützt wird unser Podcast von RSM Ebner Stolz, dem Arbeitgeber für Talente in der Wirtschaftsprüfung, Steuer, Rechts- und Unternehmensberatung. Danke dafür und danke euch fürs Zuhören.